Ja, es geht heute Abend um die Frage, gibt es mehr als zwei Geschlechter? Und das ist nicht nur ein Thema, was heute in den Schulen und Universitäten Einzug genommen hat, sondern ich sage mal im tagtäglichen Leben. Ich habe einen Freund, ein wiedergeborener Christ, der leitet eine Firma und hat eine Stellenanzeige aufgegeben, dass er einen Mitarbeiter sucht, männlich, weiblich. Und er hat nicht in die Stellenanzeige reingeschrieben, eben auch D für divers. Das hat bedeutet, dass er eine Abmahnung bekommen hat. Und parallel zu der Abmahnung hat einfach die Zeitschrift, wo die Stellenanzeige veröffentlicht war, die Stellenanzeige geändert und noch D eingefügt. Was ja fast schon Urkundenfälschung ist. Also man sieht im Endeffekt, wie weit das heute geht. Es ist ein sehr aktuelles Thema, womit also sehr, sehr viele Menschen etwas zu tun haben. Natürlich die Menschen in dieser Welt, aber eben auch wir, die Gläubigen. Die große Frage, gibt es mehr als zwei Geschlechter? Und man sieht hier eine bunte, illustre Darstellung von vielen Möglichkeiten. Und die Liste ist nicht komplett. Es gibt einige, die gehen von 37 unterschiedlichen Geschlechtern aus. Was das Ganze bedeuten wird, wenn wir nachher noch ein klein wenig sehen. Wenn wir die deutsche Fußballnationalmannschaft kennt, der kennt ja auch das Problem mit den bunten, regenbogenfarbenartigen Spielführerbinden. Sie wollten ja ein Zeichen setzen. Das ist ihnen ja auch gelungen. Sie sind jedes Mal in der Vorrunde rausgeflogen. Gott hat da ein Zeichen gesetzt, dass es so eben nicht geht. Ich möchte zu Beginn einen Vers lesen aus dem Psalmen, aus Psalm 11, Vers 3, eigentlich ein ganz wichtiger Vers, der sich fast auf jeden Zeitgeist bezieht, den es heutzutage gibt. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Also wie verhalten wir uns in der Zeit, in der wir heutzutage leben, wo es um solche Themen, wo es um solche Schwierigkeiten geht? So, was erwartet uns? Ich möchte eigentlich fünf verschiedene Punkte anschneiden, erstmal eine Einführung geben, dann etwas über die wissenschaftliche Seite zeigen, etwas über die Geschlechtersoziologie, ein schönes Fachwort, sagen, anschließend natürlich die biblische Seite erwähnen und ganz klar die Frage beantworten, was können wir tun in dieser Zeit? Ich fange zuerst mit einer kurzen Einführung an und beginne mit einem Artikel aus einer christlichen Zeitschrift, Answers Magazine, von dem Schöpfungsinstitut in Amerika, die dort einen Artikel veröffentlicht haben, dass 2016 zum ersten Mal ein Baby ohne Geschlecht in ein Personenverzeichnis werden sollte. Zum ersten Mal wurde ein Baby geboren, ohne dass es eine Geschlechtsbezeichnung auf einem von der Regierung ausgestellten Ausweis erhielt. Jetzt kommt die Begründung. Es ist an einem Baby zu entscheiden, wie es sich identifiziert, wenn es alt genug ist, um seine eigene Geschlechtsidentität zu entwickeln. Ich werde ihm nicht ihre Wahlmöglichkeiten aufgrund einer willkürlichen Zuweisung des Geschlechts bei der Geburt oder auf der Grundlage einer Untersuchung ihrer Genitalien verwehren. Die kanadische Regierung stellte dem Baby eine Gesundheitskarte aus, auf der das Geschlecht mit U angegeben war. Cory Doty ist ein aktives Mitglied der Gender Free ID Coalition und glaubt, dass das U für unspecified oder unknown steht. Als ich geboren wurde, sahen sich die Ärzte meine Genitalien an und stellten Vermutungen darüber an, wer ich sein würde. Und diese Zuordnungen verfolgten mich und meine Identifizierung mein ganzes Leben lang. Diese Annahmen waren falsch und ich musste seitdem viele Anpassungen vornehmen. Man sieht also, worum es geht, dass man meint, man lebt in einem anderen Geschlecht als eben das biologische Geschlecht. Das ist das große Thema, worum es geht. Das heißt, das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht muss vom eigentlichen Geschlecht, von der Geschlechtsidentität unterschieden werden. Also auch wenn ich biologisch als Mann geboren werde, dann kann es sein, dass ich mich als Frau fühle. Und dann muss das eben akzeptiert werden, obwohl die Bevölkerung das nicht versteht. Ich sage das gleich. Ich kam einmal von Neuseeland zurück, bin morgens früh um fünf in Frankfurt gelandet und musste dringend auf die Toilette. Und die erste Toilette war out of order, die wurde gerade repariert. Dann habe ich es noch gerade zur zweiten geschafft und die wurde gerade gereinigt. Ich denke, jetzt ist alles egal, bin ich auf die Damentoilette gegangen. Das muss wohl einer gesehen haben. Als ich jedenfalls rauskam, stand da draußen schon Flughafen Security. Und der Erste sprach mich direkt an und meinte, was ich da gemacht hätte. Ich habe ihn gefragt, ob die Kurzform reichte. Er war damit einverstanden. Ich sage, ich war einfach nur auf Toilette. Und dann sagte er, ob ich nicht wüsste, dass das die Damentoilette wäre. Und da habe ich ihm gesagt, wissen Sie nicht, was Gender ist? In dieser größten Not fühlte ich mich wie eine Frau und bin deswegen auf die Toilette gegangen. Und dann stand sein Kollege daneben und er klopfte ihm nur auf die Schulter und zeigte ihm an den Kopf und sagte, der Typ, der ist verrückt, lass uns gehen. Und das war meine Begegnung. Also man merkt, man versteht es nicht. Und wir werden gleich noch sehen, es ist wirklich nicht zu verstehen. Und es gibt auch keine naturwissenschaftliche Begründung dafür, das ist ganz interessant. Es ist im Endeffekt ein Zeitgeist, ein ganz gefährlicher Zeitgeist. Ja, Personen, die transgender sind, haben eine Geschlechtsidentität, ein inneres, tief empfundenes Gefühl für ihr Geschlecht, die von ihrem Geburtsgeschlecht, also von ihrem biologischen Geschlecht, abweicht. Oder Transgender folgen in der Regel einem Muster aus Crossdressing, Änderung des Namens und der Pronomen, körperliche Einschränkungen der Geschlechtsmerkmale, Hormonbehandlungen und schließlich Operationen. Das ist also eine ganze Kette, die da im Endeffekt abläuft und man stärkt sich gegenseitig darin, diese einzelnen Schritte zu praktizieren. Wie viele Menschen das betrifft und so etwas, das werden wir uns nachher noch ein klein wenig angucken. Was sind die Folgen davon, um das ganz kurz zu erwähnen? Diese Lebensweisen sollen als normal oder gleichwertig dargestellt werden. Eine sexuelle Vielfalt wird als naturgemäß gegeben, vorausgesetzt. Das heißt, solche Eigenschaften zu besitzen, heißt heutzutage normal zu sein. Anders ausgedrückt, jeder, der diese Eigenschaften nicht hat, ist schon fast unnormal. Und wer sich für die sexuelle Vielfalt einsetzt, dann ist das plötzlich ein Engagement für Menschlichkeit. Und damit das überall Fuß fasst, gibt es dann eine entsprechende Reformation der deutschen Sprache, die manchmal nicht so ganz eindeutig ist. Man sieht das an meiner Gender-Tasse am 3D-Drucker hergestellt mit Henkelinnen oder Henkelinnen, je nachdem, wie man das gerne aussprechen möchte. Die Schreibweise kann völlig unterschiedlich sein, mit einem Unterstrich, mit einem Schrägstrich oder mit einem Stern. Es bedeutet immer das Gleiche und es macht die Texte nahezu unlesbar. Interessant sind dann solche Wörter wie Bürgerinnen, Meisterinnen, die man kaum noch lesen kann und kaum noch verstehen kann. Oder wenn demnächst am Tisch dann die Salzstreuerin verlangt wird, um im Endeffekt Salz auf sein Ei zu tun. Oder noch interessanterweise ist, wenn das Baby dann mit Menschenmilch gestillt wird, da wir in gendergerechter Sprache formulieren müssen. Man sieht mal ein klein wenig, wie weit dieser Wahnsinn geht. Aber das ist die Situation, die wir heute haben. Ich kenne jemanden, der ist Schulleiter an einer Schule und da gab es ein Treffen der Schulleiter und da sollte ihnen beigebracht werden, dass man in gendergerechter Sprache sprechen muss. Und irgendwann platzte einem der Schulleiter der Kragen und er sprach die Frau, die die gendergerechte Sprache ihnen beibringen wollte, relativ, man kann schon fast sagen, aggressiv, aber noch freundlich an. Und die Frau wurde so nervös, dass sie plötzlich Hochdeutsch redete. Da sagte ein anderer Kollege, irgendwas stimmt hier nicht, wir verstehen die Frau gar nicht, die gendert ja gar nicht mehr. Und sie konnte es auch nicht mehr, weil man das unter äußerem Druck gar nicht hinbekommt, weil das etwas völlig Unnatürliches ist. Alle waren glücklich, weil das Seminar dann beendet war, weil es nicht mehr funktionierte. Aber das ist etwas, was man heute durchdrücken möchte. Und wie viele Artikel gibt es auch in Zeitschriften, die mittlerweile schon eine wenigstens halb gendergerechte Sprache haben, was das Verständnis erheblich erschwert. Und das größte Problem, das muss man leider sagen, das sind die Kirchen. Die Großkirchen haben nämlich dafür gesorgt, dass dieses Thema Einzug in unser Land bekommt und auch Einzug in den Gottesdiensten erhalten hat. Die Kirchen schreiten voran, ändern Gender gegen Gott. Auf dem Deutschen Evangelischen Tag musste in gerechter Sprache gesungen werden. Sogar der Mond ist aufgegangen, wurde durchgegendert. Dieses Liederbuch spinnt, sagt im Endeffekt eine ungläubige Zeitung und ein ungläubiger Reporter in der Frankfurter Allgemeinen 2017. Man muss also nicht meinen, dass das überall akzeptiert wird, aber die Kirchen sind hier der Vorreiter. In einem anderen Artikel, die Ideologie des Gender Mainstreaming mit dem Ziel einer vollkommenen Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebensbereichen, findet in Kirchen und Gemeinden zunehmend Verbreitung und gewinnt an Einfluss. Im Lied »Gut, dass wir einander haben« wurde einfach an einigen Stellen die maskuline Form durch die feminine ersetzt. So hat die EMK ohne Rücksprache mit dem Verfasser und nach sogenannten Richtlinien geschlechtergerechten Formulierens den ursprünglichen Liedtext verfälscht. Eines ihrer größten Einfallstore war die Bibel in gerechter Sprache. Was hat man gemacht? Keiner, der nur immer redet, keine, die nur immer hört. Keiner widerspricht nur immer, keine passt sich immer an. Und so ist das gesamte Lied durchgegendert worden, ohne Rücksicht auf den Inhalt, auf den Bezug und auf das Verständnis dieses Liedes. Der eigentliche Autor wurde überhaupt nicht gefragt, das ist hinter seinem Rücken geschehen. Man musste es wieder zurücknehmen, als er davon erfahren hatte. Aber man sieht ein klein wenig die Situation und man merkt, wie das mittlerweile auch unter Gläubigen oder wenigstens unter Namenschristen im Endeffekt Fuß gefasst hat und dass das ein sehr gefährliches Thema ist. Und trotzdem gibt es mittlerweile Bundesländer, die auf dem Rückzug sind, wie zum Beispiel Hessen, wo man die Gendersprache in staatlichen Behörden, Bildungseinrichtungen und in öffentlichem Rundfunk verbieten möchte. Weil man einfach von diesem Wahnsinn wieder zurückgehen will, oder auch hier 2 von 3 Deutschen ärgern sich über das Gendern. Dass man merkt, dass das überhaupt nicht überall akzeptiert wird und dass wir deswegen als Christen auch gar keine Notwendigkeit haben, dort mitmachen zu müssen. Wo es sogar schon ungläubige Menschen gibt, die ganz klar ihr Veto gegen dieses Thema einbringen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Vorreiter für etwas so, ich sag mal, Gottloses im Endeffekt werden. Nach dieser kurzen Einführung möchte ich kurz auf die wissenschaftliche Seite zurückkehren. Gibt es überhaupt eine wissenschaftliche Evidenz für das Gendern oder für die Frage der Mehrgeschlechtlichkeit als 2? Wenn man sich die Evolutionstheorie anguckt, dann fußt sie wenigstens noch auf wissenschaftliche Erkenntnisse oder wissenschaftliche Ergebnisse, die man gewonnen hat. Auch wenn es natürlich nur eine Theorie ist und es eine andere Möglichkeit gibt. Aber die Basis für die Evolutionstheorie ist ganz klar nach Ansicht der Evolutionisten eine wissenschaftliche Grundlage. Aber wie verhält sich das mit dem Thema Gender? Gibt es dafür ebenfalls eine naturwissenschaftliche Grundlage? Oder hat die Naturwissenschaft damit überhaupt nichts zu tun? Oder widerspricht sogar die Naturwissenschaft diesem Zeitgeist, den wir hier haben? Also ein paar Bilder, da geht es um dieses Thema. Ich versuche so einfach wie möglich zu erklären. Hier sieht man eine Darstellung, was passiert nach einem Eisprung, dass das Ei in der Gebärmutter im Hals auf dem Weg ist und wird dann hier von einer Samenzelle befruchtet. Und das ist natürlich der entscheidende Moment, wenn das Leben entsteht. Ich werde gleich noch zeigen, dass die Bibel ein klein wenig sogar über diesen ersten Zeitpunkt hier sagt, wenn es um die ersten Zellteilungen geht, bis ungefähr 16 Zellen entstanden sind, äußert sich die Bibel tatsächlich zu diesem Thema, was wir dort sehen, in einer ganz interessanten Weise. Aber man sieht hier schon, dass ein Chromosomensatz, jedenfalls ein Teil von dem Vater, durch die Samenzelle hier in diese Eizelle hineinkommt. Und es ist ganz klar, dass die Samenzelle des Vaters im Endeffekt nachher das Geschlecht des Kindes bestimmt, rein biologisch gesehen. Warum ist das so? Wir sehen das hier. Das sind die 23 Chromosomenpaare des Menschen. Das heißt, sie sind bei uns im Zellkern enthalten und auf diesen Chromosomen steht alles über uns. Um das nicht so schwer zu machen, man muss sie sich vorstellen wie eine Strickleiter, die gewendet ist. Und die Information steht auf den Sprossen. Oder anders ausgedrückt, die Sprossen sind die Information. Das ist einfach mal nur ganz einfach. Und man merkt, dass es vom Prinzip her keinen Unterschied gibt zwischen den Chromosomen der Frau und dem Chromosom des Mannes. Also links ist die Frau und rechts ist der Mann. Und man sieht, die sind alle total identisch, jedenfalls die ersten 22. Und dann kommen wir zum 23. Chromosomenpaar. Und da sehen wir plötzlich einen Unterschied mit X und Y. Die Frau hat XX und der Mann hat XY. Und darum ist eben nicht die Eizelle der Frau entscheidend, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, sondern die Samenzelle des Mannes, denn sie bringt entweder das X oder das Y mit. Das heißt also, auf der reinen Informationsebene in unserer Zelle gibt es sofort nach der Befruchtung des Eies die Entscheidung, ob ein Mann oder eine Frau heranwachsen wird. Und das ist ganz klar die biologische Sichtweise oder die medizinische Sichtweise, an der nichts und gar nichts zu verändern ist. Wieso spricht die Bibel über diese ersten 16 Zellen? Man sieht das hier an diesem Vers in der Bibel, da heißt es nämlich meinen Keim. Das Interessante ist, dass dieses hebräische Wort eigentlich mehr Knäuel bedeutet. Und das ist tatsächlich der Fall. Die ersten 16 Zellen oder die ersten 32 Zellen sehen im Endeffekt noch aus wie ein Knäuel. Und das Interessante ist, dass zu diesem Zeitpunkt noch jede Zelle genau das Gleiche macht. Und zu diesem Zeitpunkt weiß noch keine einzige Zelle, wie sie sich später einmal spezialisieren wird. Also noch sind die Zellen alle gleich. Und Gott sagt ganz klar, meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage dir entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Und damit macht Gott auch vollkommen klar, dass wir nicht erst dann Leben haben, wenn der Embryo geboren wird, sondern wir haben Leben, sobald die Samenzelle mit der Eizelle verschmolzen ist. Und deswegen ist natürlich jede Abtreibung, ich will jetzt mal medizinische absolute Notwendigkeit, um vielleicht das Leben der Mutter zu retten, ist natürlich etwas, was die Bibel ganz klar als Sünde, schlussendlich sogar als Mord bezeichnet. Denn hier macht der Bibelvers ganz klar, ab wann Leben dort ist. Und Gott sah dieses Knäuel und es war alles schon in seinen Gedanken eingeschrieben. Und dann wandert dieser Knäuel weiter und er hat sich noch nicht eingenistet. Und irgendwann ordnen sich diese Zellen urplötzlich anders an. Ich sage mal, wie auf der Hülle eines Luftballons. Und dann ist die äußere Hülle, sind jetzt sozusagen diese Zellen. Und wenn diese Struktur erreicht ist, dann nistet sich dieser Zellkomplex plötzlich ein. Und dann passiert etwas, was bis heute überhaupt noch nicht klar ist, was eines der größten Wunder überhaupt ist, dass sich diese Zellen plötzlich in drei Zelllagen anordnen. Und von diesem Moment an sind die Zellen spezialisiert. Und jede Zelle geht in eine richtige Richtung. Ich will das gar nicht weiter erklären. Wir haben hier am Anfang diesen Zellhaufen, wo die Zellen sich nachher auf der äußeren Hülle anordnen. dann ordnet sich das Ganze in Keimblätter an, in drei Zelllagen, wovon wir einmal das äußere Keimblatt haben. Daraus entsteht das Nervensystem zum Beispiel oder auch die Auskleidung des Vorder- und Enddarms. Und das ist immer so, ohne Ausnahme. Warum das plötzlich spezialisiert wird, weiß kein Mensch, ist eines der großen Wunder überhaupt. Wir haben dann das mittlere, wir haben dann das innere Keimblatt hier unten gelb dargestellt und daraus entstehen dann bestimmte innere Organe, zum Beispiel Leber und Verdauungstrakt und so weiter. Und dann haben wir auch noch das mittlere Keimblatt. Daraus wird das Herz, die Blutgefäße, Muskeln, Knochen und die Geschlechtsorgane gebildet. Das heißt, hier sieht man ganz klar, schon im Mutterleib, es steht nicht nur der Chromosomensatz fest, der im Endeffekt bestimmt, ob männlich oder weiblich, sondern im Mutterleib werden schon sämtliche Geschlechtsorgane, Gehirnspezialisierungen und so weiter ausgebildet. Damit ist vollkommen klar, und das ist die Seite der Biologie und der Medizin, dass wenn ein Kind geboren wird, dann steht das Geschlecht des Kindes, jedenfalls das biologische Geschlecht, fest. Und es gibt schlussendlich nur zwei, und die werden bestimmt durch das X- und durch das Y-Chromosom. Wenn jemand meint, dass es drei biologische Geschlechter gibt, der muss mir das Z-Chromosom zeigen, was keiner kennt. Trotzdem gibt es Probleme, und die darf ich nicht ganz verschweigen, denn die sind wichtig darüber, wie wir uns solchen Menschen auch gegenüber verhalten. Denn es kann passieren, dass es Probleme gibt. Man kennt das zum Beispiel von einer Krankheit wie Mongoloismus. Da hat das Kind ein Chromosom dreifach. Und das kann dazu führen, dass schwerste Handicaps auftreten können. Meistens treten sie bei dieser Art der Krankheit auf. Und eine solche Trisomie, die gibt es auch auf dem Geschlechtschromosom. Und das ist etwas, was wir nicht übersehen dürfen. So gibt es zum Beispiel Menschen, die haben zweimal X und einmal Y. Das heißt, ein Chromosom ist hier zu viel. Es gibt solche, die haben X und zweimal Y. Es gibt dreimal X. Es gibt auch solche, die haben nur ein X und das zweite Chromosom fehlt. Das sind genetische Defekte, die leider auftreten können und sie treten manchmal auf. Im Unterschied zum Mongoloismus merkt man kaum etwas davon. Nur in den wenigsten Fällen wird das überhaupt bemerkbar. Oft sind das Defekte, die man gar nicht merkt. Man muss also unterscheiden zwischen dem, was genotypisch auf der Erbinformation vorliegt und zwischen dem, was sich phänotypisch nach außen hin bemerkbar macht. Und hierbei ist das nach außen hin Bemerkbare in der Regel sehr, sehr gering. Und manchmal merkt man es überhaupt nicht. Aber es gibt solche Defekte und es gibt noch einen anderen Defekt, dass man tatsächlich XX und XY hat, aber trotzdem das andere Geschlecht, weil es passieren kann, aufgrund von irgendwelchen Krankheiten, dass bestimmte Mutationen stattfinden. Das heißt, da wird Information verschoben. So, das soll reichen. Also es gibt einfach diese Probleme, das darf man nicht vergessen. Menschen mit solchen Krankheiten gibt es. Und die waren übrigens die Grundlage für die Genderbewegung, dass man im Endeffekt versucht, das Ganze als normal zu deklarieren. Also man nutzt im Endeffekt die wenigen Menschen mit einem solchen Handicap aus für seine Ideologie. Was sind die Ergebnisse? Ausschließlich das chromosomale Geschlecht entscheidet über das somatische Geschlecht, das heißt, welche körperlichen Geschlechtsmerkmale ausgeprägt werden. Es gibt aber nicht nur diese Unterschiede. Man sagt das manchmal und in den Schulbüchern steht das, wenn überhaupt, aber das ist nicht richtig. Es gibt noch viel mehr Unterschiede, nicht nur im Chromosomenpaar und in den äußeren Geschlechtsorganen, sondern auch im Mengenverhältnis der Geschlechtshormone. Vom Prinzip her haben Männer und Frauen die gleichen Hormone, aber in einem total unterschiedlichen Verhältnis. Da haben wir einen zweiten Unterschied. Der dritte Unterschied befindet sich in der Gehirnstruktur. in der grauen und in der weißen Hirnsubstanz. Und ich habe hier ein Beispiel allerdings aus der Welt der Vögel. Ich habe hier einen männlichen Zebrafinken, einen Schnitt durch einen Bereich des Gehirns und hier im Endeffekt einen weiblichen Zebrafinken. Und zwar ist das der Bereich, ich sage mal, der musikalische Bereich des Gehirns. Und wer Zebrafinken kennt, der weiß, dass das Männchen erheblich besser singen kann, auch in einem viel größeren Tonbereich als das Weibchen. Und man kann erkennen, dass sogar im Gehirn verschiedene Ausprägungen sind von verschiedener Größe. Man könnte auch Ähnliches bei einem Menschen machen, aber das zeigt uns, dass es wirklich auch im Gehirn, in der Struktur Unterschiede gibt zwischen männlich und weiblich. Und man sieht das auch hier, wenn bestimmte Gene ausgelesen werden, um Eiweiße herzustellen, dass es dort unterschiedliche Bereiche gibt, hier in dem weiblichen Gehirn und hier in dem männlichen Gehirn, das heißt, die zum Teil an unterschiedlichen Stellen bearbeitet werden. Ich will damit nur zeigen, dass es solche Unterschiede gibt. Es gibt einen Unterschied im Blutzellenverhältnis von weißen zu roten Blutkörperchen, was sehr wichtig ist, wenn es um die Blutgerinnung geht, wobei die Frau in der Regel eine viel bessere Blutgerinnung hat als im Endeffekt der Mann. Der Beckenbau ist etwas unterschiedlich, was wichtig für die Archäologie ist, damit sie bei einem Skelett überhaupt unterscheiden können, ob die männliche oder weibliche Form vorliegt. Außerdem sind Männer im Durchschnitt größer als Frauen, haben mehr Muskelmasse, dichtere Knochen, einen längeren Schritt. Schon von der Ferne ist der Unterschied zu erkennen. Wenn man in 500 Meter eine Person laufen sieht, kann man eigentlich sofort erkennen, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Und wer sich Leichtathletikergebnisse anguckt, der sieht im Endeffekt die Unterschiede. Sie sind einfach da. Und mittlerweile gibt es immer mehr Artikel, die den Mut haben, diese Unterschiede hervorzuheben. Vor 3 Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Da konnte man kaum Artikel veröffentlichen, wo wirklich mal die Unterschiede zwischen Mann und Frau betont wurden, weil ja alles gleich sein soll. Es überwiegt also die Zweigeschlechtlichkeit. Infolgedessen schreibt Eckhard Volland, ein Sozialbiologe, aufgrund evolutionistischer Sicht kann es nur 2 Geschlechter geben und kein drittes oder gar 37. Warum sagt er das? Weil wenn ich 2 Geschlechter habe, dann bringe ich eine sehr große genetische Vielfalt in den Embryo, der nun geboren wird. Nämlich die Information der Mutter und die Information des Vaters. Es gibt einige Tiere, die können sich geschlechtlich vermehren und die können sich ungeschlechtlich vermehren. Zum Beispiel Stabheuschrecken können beides. Einige Echsen können beides. Und wenn Not ist, dann vermehren die sich ohne Geschlechtspartner. Das bedeutet aber, dass die Nachkommen identisch sind wie der Vorfahre. Und wenn das nochmal passiert, ist der nächste Nachkommen wieder identisch. Und wenn irgendwelche Fehler im Erbgut drin sind, dann werden die auch jedes Mal 1:1 kopiert und es kommen noch neue hinzu. Und in der 5. oder 6. Generation beträgt die Lebenserwartung ungefähr nur noch 20% im Vergleich zu dem, was der Vorfahre, der Urvorfahre hatte. Man sieht also im Endeffekt die Gefahr der ungeschlechtlichen Vermehrung, dass die Information immer ärmer wird und dass das irgendwann nicht mehr zum langen Leben führt. Und deswegen sind diese Tiere so intelligent, dass wenn sie einen Geschlechtspartner finden, dann zeugen sie mit ihm die Nachkommen, weil dadurch einfach die Nachkommenschaft erheblich robuster ist. Und das ist das, was er sagt, darum reichen 2. Warum nicht 37? Weil je mehr Information von außen reinkommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch Fehler entstehen. Das heißt, wenn man jetzt plötzlich 3 verschiedene Informationen hineinbringt, ist die Gefahr viel größer, dass Fehler entstehen, als wenn es nur 2 sind. Und deswegen sagt er, aus rein evolutionistischer Sicht ist es Quatsch, wenn man von 37 Geschlechtern ausgeht. 2 ist das Ideale. Das sagen wir natürlich auf der Grundlage des Wortes Gottes, denn die Bibel sagt genau das Gleiche. Es gibt zwei biologische Geschlechter, wir werden das noch sehen. Alles andere bringt überhaupt nichts. Es wird gewissermaßen ein größtmöglicher Erfolg bei geringem Aufwand garantiert. Also das Ergebnis ist, unter dem Begriff Intersexualität werden eine ganze Anzahl verschiedener Störungsbilder der Geschlechtsentwicklung zusammengefasst. Immer ist damit eine Hormonstörung verbunden. Die Normalität kann nicht bestätigt werden. Es ist eher eine biologisch-medizinische Ausnahme und es liegt eine Störung vor. Die wissenschaftlich gesicherten Informationen zeichnen ein völlig anderes Bild als das, was man in den Schulbüchern findet. Es darf ja heute kein Schulbuch mehr veröffentlicht werden, wo neben der normalen Ehe nicht auch eine Patchwork-Familie, eine gleichgeschlechtliche Ehe und auch irgendein Genderverhältnis dargestellt wird. Und alles wird im Endeffekt als normal beschrieben. Und wir müssen aufpassen, dass wir unseren Kindern erklären, dass das eben überhaupt nicht normal ist. Richard Dawkins, man kennt ihn wahrscheinlich als Evolutionsbiologe, der ganz klar gegen jede Art von Schöpfungswissenschaft ist. Es gibt zwei Geschlechter und das ist auch schon alles. Punkt aus, fertig. Man hat ihn nämlich gefragt, er war völlig genervt und hatte keine Lust, noch irgendeinen weiteren Kommentar dazu abgegeben. Interessanter ist die Aussage noch von Nüsslein Vollert, eine Nobelpreisträgerin von 1995 für Medizin. Man hat sie gefragt, wenn ein biologischer Mann geboren wird und er fühlt sich als eine Frau, macht das Sinn? Das war die Frage. Und ihre Antwort ist selbstredend, das ist Quatsch. Es ist Wunschdenken. Es gibt Menschen, die wollen ihr Geschlecht ändern, aber das können sie gar nicht. Sie bleiben weiterhin XY oder XX. Das Entscheidende dabei ist, dass die Tatsache, ob ein Y-Chromosom hat, schon in der Schwangerschaft auf die Entwicklung des Embryos wirkt. Und natürlich auch beim Heranwachsen. Jungen haben deshalb andere Geschlechtsmerkmale als Mädchen. Das kann man nicht rückgängig machen. Menschen behalten lebenslang ihre Geschlechtszugehörigkeit. Wie man sich fühlt, das lässt sich durch soziale und psychologische Umstände ändern. Das biologische Geschlecht aber eben nicht. Das ist dort, wo wirklich Wissenschaft betrieben wird, auch völlig unstrittig. Wo die Zeitung ist interessant, Emma kenne ich sonst eigentlich überhaupt nicht. Wahrscheinlich so ähnlich wie die Bäckerblume, was weiß ich. Wahrscheinlich nicht gerade die wissenschaftliche Zeitung oder Apothekenrundschau und was es alles gibt. Aber es ist ja auch nur ein Interview, das hier abgedruckt wird. Und das immerhin in dieser Frauenzeitschrift, sage ich mal, aber wo doch eine solche sehr kritische Frau zu Wort kommt. Sie ist noch nicht fertig. Man stellt ihr noch eine Frage. Was halten Sie von der Geschlechtsumwandlung mit 14? Und man muss nicht meinen, dass das ein Witz ist. Ich zeige gleich eine Veröffentlichung, wo man bei Babys, die 2 Jahre alt sind, anfängt, Behandlungen durchzuführen, damit sie nachher ein anderes Geschlecht haben. So weit sind wir heutzutage. Das ist Wahnsinn. Mit 14 sind ganz viele Mädchen in der Pubertät unglücklich. Ich kenne das ja selbst. Ich war mit 14 auch unglücklich und wollte lieber ein Junge sein. Denn wenn man so einen Beruf machen will, in dem Männer dominieren, dann ist man natürlich besser dran, wenn man auch einer ist. Aber da muss man einen Weg finden, wie man sich durchsetzt. Fertig. Man sieht also die Aussagen einer Fachfrau zu einem solchen Thema. Und das zeigt uns im Endeffekt, wir haben hier etwas vor uns, was mit Naturwissenschaft überhaupt nichts zu tun hat. Sondern man muss den Ursprung der ganzen Gender-Thematik woanders suchen. Und jetzt sieht man plötzlich nämlich, wie gefährlich das ist und wie es der Teufel geschafft hat, einen besonderen Zeitgeist heutzutage zu platzieren. Und nicht nur unter Ungläubigen, auch unter Gläubigen. Es gibt zwei wichtige Fragen. Woher kommt die aktuelle gesellschaftliche Wahrnehmung? Und die zweite Frage ist, warum spielen die biologisch-medizinischen Daten keine Rolle? Und man sieht, wie weit wir in Deutschland sind. Ja, deine Heizung darfst du nicht wählen, aber dein Geschlecht. Das kannst du jedes Jahr ändern, deine Heizung aber nicht. Das ist im Endeffekt das, wie es heutzutage bei uns im Land aussieht. Vielleicht ein paar Begriffe kurz zur Erklärung. Das Geschlecht an sich beschreibt im Endeffekt die biologische Seite der Person. Die sexuelle Orientierung bezieht sich auf das Geschlecht, zu dem man sich hingezogen fühlt. Zum Beispiel auch zum gleichen Geschlecht. Ich hatte mal einen Vortrag, da ging es auch um das Thema gleichgeschlechtliche Ehe. Da stand mittendrin im Vortrag einer auf und sagte, Gleichgeschlechtlichkeit ist völlig normal. Die Schrecksekunde musste ich erstmal überwinden, brauchte kurze Zeit zum Nachdenken, habe ich erstmal einfach gesagt, nein. Da musste er erstmal nachdenken, dann stellte er die Frage, wieso? Ja, sage ich, weil sie ja dann hier nicht stehen würden. Und da guckte er mich an und fragte schon wieder, wieso? Ja, sage ich, haben Sie schon mal gesehen, dass zwei gleichgeschlechtliche Paare Kinder bekommen können? Nee, sagte er. Das stimmt. Ja, sage ich, dann wäre die Menschheit ausgestorben und Sie wären nicht hier. Und dann setzte er sich wenigstens wieder und dann war das Thema erstmal erledigt. Aber man sieht, wie naiv man heutzutage darüber denkt und das ist alles normal. Und da müssen wir echt aufpassen, dass wir da nicht mitmachen. Die sexuelle Identität beschreibt, wie sich eine Person selbst sieht. Ja, das ist die typische Gendersprache, die man auch in den Schulbüchern findet. Also wie siehst du dich selbst? Völlig unabhängig von dem biologischen Geschlecht. Und dann die Geschlechterrolle ist die Art und Weise, wie man auftritt. Und sie schließt Kleidung, Sprache, Frisur, im Endeffekt alles ein, was im Endeffekt Männlichkeit und Weiblichkeit bestimmt. Das ist die Grundlage. So gibt es dann hier eine solche Übersicht. Und da wird unterschieden zwischen der Rolle, zwischen der Sexualität, zwischen dem Ausdruck, zwischen der Identität und dem Körper. Und der Körper ist dasjenige, was im Endeffekt das biologische Geschlecht beschreibt. Und da sieht man, da sind die meisten im Endeffekt normal, endo. Und es gibt einige, die tatsächlich genetisch krank sind, die wären in diesem Bereich. Aber dann gibt es eben noch die Rolle, die man spielen möchte. Und da sieht man schon, das Normale, was die Bibel als normal bezeichnet, bekommt dann hier diesen etwas abwertenden Ausdruck traditionell. Während, wenn man das etwas anders darstellen möchte, man progressiv ist. Genauso hier unten, wenn der Ausdruck im Endeffekt dem Geschlecht entspricht, dann ist man einfach konform. Man kann fast sagen langweilig. Wenn man dagegen rausspringt aus diesem Konformen, dann ist man etwas, was nonkonform ist, was nicht der Norm entspricht. Also was Besonderes. Jemand, der etwas Besseres darstellt. Und das Entscheidende ist, dass diese Dimensionen voneinander unabhängig sein sollen. Das ist die Grundlage. Das heißt, ein biologisches Geschlecht spielt überhaupt keine Rolle. Und das ist im Endeffekt die Seite der Soziologie, die wir jetzt hier vor uns haben. Das heißt, die naturwissenschaftliche Erkenntnis wird völlig außer Kraft gesetzt, indem man sagt, das Gefühl ist genauso entscheidend wie die biologische Seite. Und man merkt, es ist völlig anders als Evolutionslehre. Hier hat man keine wissenschaftliche Basis. Hier geht es lediglich um einen Zeitgeist. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie viele das sind. Wenn ich eine solche Zeitschrift lese wie Regenbogenportal, da weiß man schon direkt, worum es geht. Es gibt in Deutschland keine offizielle Statistik über den Anteil von Intermenschen an der Gesamtbevölkerung. Wissenschaftliche Schätzungen variieren zwischen 0,021 und 1,7%. Anders ausgedrückt heißt das, nach Ihrer Ansicht, dass möglicherweise etwas jedes 60. neugeborene Kind Inter ist. Also von 100 heißt das fast 2. Ich übertreibe jetzt mal etwas. Das heißt, es gibt in Deutschland bei 83 Millionen Einwohnern gibt es ungefähr 17.000 bis 1,4 Millionen Betroffene. Und wer diese Zahlen sieht, der denkt, oh Mann, 1,4 Millionen, das ist natürlich schon ein riesiger Anteil, dann muss man ihrer Stimme tatsächlich auch mal Gehör schenken. Dann sollte man sich mal eine Fachzeitschrift nehmen. Und da gibt es zum Beispiel die Zeitung hier, das Ärzteblatt. Deutschland deutlich weniger Menschen als bisher angenommen, definieren sich in Deutschland weder als Mann noch Frau. Wie die Zeit, die eine Umfrage gemacht hat, jetzt berichtete, handelt es sich lediglich um einige hundert Personen hierzulande. Auf der Regenbogenseite waren es bis zu 1,7 Millionen. Die Wochenzeitschrift beruft sich auf eigene Umfrage, die bei den Standesämtern, also nicht einfach nur eine wahllose Umfrage mit ausgewählten Personen, der 11 größten deutschen Städte gemacht wurden. Diese haben ergeben, dass bislang lediglich 20 Personen von 83 Millionen beantragt haben, ihren Geschlechtseintrag auf divers ändern zu lassen. Rechne man diese Zahlen, die von ähnlichen Umfragen der vergangenen Woche bestätigt wird, auf ganz Deutschland hoch, seien es ungefähr 150 Fälle. Jetzt gibt es eine weitere Veröffentlichung auf dem Ärzteblatt ein Jahr später, eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Die Zahl der Neugeborenen, bei denen keine eindeutige Geschlechtszuweisung möglich ist, bewegt sich in Deutschland im niedrigen zweistelligen Bereich. 2018 gab es 878.000 lebend geborene Babys. Davon waren es 15, die weder männlich noch weiblich ins Geburtsregister eingetragen bekamen. 2017 waren es 17, 2016 waren es 10. Das heißt, wir haben eine verschwindend geringe Anzahl von Menschen. Und die bestimmen, was wir alle heutzutage zu tun haben. Das ist die Situation. Und jetzt sieht man, dass es hier etwas ganz anderes ist als eine wissenschaftliche Grundlage. Hier geht es um einen Zeitgeist. Hier geht es um den Teufel, der versucht, alles zu zerstören, was zu zerstören ist. Wie ist das überhaupt möglich? Nach den Historikern handelt es sich um eine Folge der Postmodernen, die wir in den 80er Jahren hatten, wo es sehr viele Regeln gab. Man versuchte, alles nach Regeln umzusetzen. Und das war die Moderne. Und die Folge war jetzt die Postmoderne, nämlich Dekonstruktion von überkommenen Ordnungsvorstellungen. Verbindliche Gewissheiten lösten sich auf und normative Vorstellungen verschoben sich. Das heißt, gewisse Normen und solche Dinge wurden alle außer Kraft gesetzt. Das ist das Kennzeichen der Postmoderne. Bloß keine Regeln mehr. Und jeder weiß, dass er seine Kinder zu staatlichen Schulen schickt. Die einzige Regel, die es noch gibt, ist, dass es kaum Regeln gibt. Die können ja fast tun und lassen, was sie wollen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum christliche Schulen mittlerweile überlaufen sind. Weil die meisten Eltern froh sind, wenn die Kinder auch mal Regeln lernen und eben nicht tun und lassen können, was sie wollen. Es gibt noch einen anderen, der formuliert das genauso. Als Folge dazu kam es zu Pluralisierung der Sexualität. Es gab plötzlich Unmengen an verschiedenen Lebensformen. Eine wahnsinnige Vielfalt, die eigentlich zur Verwirrung führt. Das hat der Teufel genutzt, um dafür zu sorgen, dass etwas normal wird, was eigentlich unnormal ist. Und gleichzeitig wurde ein Druck ausgeübt, nämlich auf alle die noch, ich sag mal, konservativ, also so dachten, wie es die Bibel sagt. Niemand möchte als unmodern gelten, denn diese Gedankenweise, die wir in der Bibel finden, die wird einfach als antik, als veraltet dargestellt. Die heutige Einschätzung geht also auf ein verändertes Denken der Postmodernen zurück und nicht auf wissenschaftliche Erkenntnis. Das Ganze sorgt eben dafür, dass man sich kaum noch in der Öffentlichkeit äußern kann. Ja, denn es regiert auch in unserem Denken ein postmodernes Denken. Auch viele Gläubige heutzutage wollen überhaupt nichts mehr von Regeln wissen. Die wollen tun und lassen können, was sie wollen. Und berufen sich dann darauf, dass Christus uns frei gemacht hat. Ja, natürlich hat er uns frei gemacht, aber der Apostel Paulus hat Römer 6 geschrieben, um uns zu zeigen, dass wir freigemachte Sklaven sind. Also auf der einen Seite sind wir wirklich Freie, auf der anderen Seite sind wir Sklaven oder Knechte Christi. Und das ist natürlich schwer in Übereinstimmung zu bringen. Da hatten die Römer schon Mühe mit. Aber der Apostel Paulus sagt ihnen, das ist eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Denn wir besitzen als Kinder Gottes eine neue Natur. Und die neue Natur, die möchte freiwillig das tun, was der Jesus auch getan hätte. Also auf der einen Seite sind wir Knechte Gottes. Auf der anderen Seite sind wir solche, die frei sind. Und man kann diesen, ich sag mal, scheinbaren Widerspruch nur verstehen, indem man versteht, dass wir die neue Natur besitzen und dass sie das gerne tun möchte, was Gott von uns verlangt. Der Jesus sagt einmal in Johannes 15, ich nenne euch meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Da würde man denken, komische Freundschaft. Du bist mein Freund, wenn du das tust, was ich dir sage. Das ist das, was der Herr hier sagt. Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Stell dir vor, du hast ein Kind und stellst ihm da Schokoladenpudding hin. Am besten sein Lieblingspudding. Und die Order ist. Und das Kind wird es gerne essen. Es wird es freiwillig tun, auch die ohne diese Order. Weil im Endeffekt seine Gedanken über diesen Pudding in Übereinstimmung sind mit den Gedanken des Vaters oder der Mutter über diesen Pudding. Und dann wird es freiwillig das essen. Die Freiheit und gleichzeitig als ein Knecht. Stell dem Wirsing dahin. Du wirst merken, das Ergebnis ist nicht das gleiche. Also das ist im Endeffekt das, worum es geht. Die Folge ist natürlich aggressive Reaktion auf jegliche, auch konstruktive oder wissenschaftliche oder biblische Kritik. Nur völlige Akzeptanz der sexuellen Vielfalt ist akzeptabel. Alles andere ist Diskriminierung, Nicht-Akzeptanz, heißt Ausgrenzung, Verfolgung und Verbot, zitiert aus dem unten angegebenen Artikel. Und deswegen kann man kaum irgendeine Diskussion durchführen. Das ist die Situation, die wir haben. Aber noch einmal, es ist keine wissenschaftliche Basis. Es ist ein Zeitgeist. Und niemand muss sich diesem Zeitgeist anpassen. Ich überspringe das folgende Mal. Ein anderes Beispiel, Trisomie 21, was ich eben erwähnte, Down-Syndrom oder Mongoloismus. Das bringt eine Vielzahl an gesundheitlichen Einschränkungen und leider auch öfter Intelligenzminderung mit sich. Das Störungsbild ist klar vorhanden und niemand käme auf die Idee, das als gesund oder als normal zu beschreiben. Sondern jeder würde sehen, das ist ein Kind, ein Baby, das eben leider dieses Handicap hat. Weil wir den Betroffenen als einen Menschen anerkennen und würden ihm jede mögliche Hilfe zuweisen, die nötig ist. Und das auch bei anderen Krankheiten. Nur bei der Trisomie auf dem Geschlechtschromosom, da wird uns erzählt, das ist im Endeffekt alles normal. Ulrich Kutschera, ebenfalls ein Evolutionsbiologe, wie auch Meyer, unsere Theorien basieren auf Fakten, während in der Sozialkunde eben vor sich hin theoretisiert wird in aller Regel und Fakten wenig zählen. Orientiert euch an Daten, an Fakten, an Experimenten, an Statistik und nicht an Anekdoten und an denen, die am lautesten brüllen. Das sind einfach mal zwei Evolutionsbiologen, eben hatten wir noch Dawkins, also schon drei, die sich zu diesem Thema äußern. Und die Gender ganz klar ablehnen. Die haben mit dem Christentum überhaupt nichts am Hut. Sind Atheisten, in der Regel sogar feindlich denen gesonnen, die im Endeffekt von der Schöpfung ausgehen. Aber sie äußern sich auch zu diesen Dingen klar. Und wie viele Christen gibt es, die machen da mit? Bringe ich noch Schluss an, noch einen Artikel, bevor ich dann zu der biblischen Seite komme. Aus einem Artikel vom John Hopkins Hospital in Amerika. Sie schreiben Folgendes. Ungeachtet der wissenschaftlichen Ungewissheit werden jedoch weiterhin drastische Eingriffe und Behandlungen für Patienten verordnet und durchgeführt, die sich als transsexuell identifizieren oder als solche identifiziert werden. Das ist besonders beunruhigend, wenn das Kinder sind. Wir lesen über Pläne, das sind Ärzte, die das schreiben, für eine medizinische und chirurgische Behandlung vieler vorpubertärer Kinder, manche erst 6 Jahre alt. und andere therapeutische Ansätze für Kinder von nur 2 Jahren. Unserer Auffassung nach kann niemand die Genderidentität eines 2-Jährigen bestimmen. Und sie sind auf jeden Fall verfrüht, denn die Mehrheit der Kinder, die ihr Gender als nicht ihrem biologischen Geschlecht entsprechend wahrnehmen, tun dies als Erwachsene nicht mehr. Wir raten diesbezüglich dringend zur Vorsicht. Und trotzdem, und ich kenne 2 solcher Fälle, auch unter Gläubigen, wo sich die Kinder haben umoperieren lassen nach einer Hormonbehandlung, die im Endeffekt grottenunglücklich sind, und eine, die diesen Schritt getan hat, die hat sich mittlerweile auch umgebracht, weil sie es nicht mehr aushielt. Hier gibt es einige Artikel, wo Leute mal interviewt worden sind, die diese Operationen durchgeführt haben und die im Endeffekt riesige Schwierigkeiten haben, die im Endeffekt nach erzeugungsunfähig sind, die überhaupt kein Leben mehr haben. Und man weiß, dass die Selbstmordrate unter diesen Fällen ungefähr 10 bis 15 Mal so hoch ist wie sonst in der Bevölkerung. Also man sieht, was das hier für ein, wie wenige Menschen einen solchen Zeitgeist verbreiten können, der dann aufgrund von Likes und wo man sich überall anklicken kann und sich gegenseitig stärken kann in diesen ganzen Instagram und was es alles für Social Media gibt, wo man sich gegenseitig hochsteigert, bis es dann zu solchen Behandlungen führt. Ich sage nochmal, es ist nicht etwas, womit wir Gläubigen nicht zu tun haben. Was ist die biblische Seite? Die biblische Seite ist völlig klar. Nur man muss die biblische Seite auch kennen. Auf der einen Seite haben wir 1. Mose 1 und 2. Und das ist natürlich ein Abschnitt, der heutzutage in Frage gestellt wird. Es gibt wahrscheinlich kein Kapitel in der Bibel, das mehr angegriffen wird als 1. Mose 1 bis 11, wo es um die biblische Urgeschichte geht. Aber in diesen Kapiteln macht Gott völlig klar, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Da sagte zu mir ein Theologe, das ist doch der Beweis, dass wir Gender haben. Ich sag, wieso? Ja, da steht ja nicht Mann oder Frau schuf er sie. Ich sag, da steht doch Mann und Frau schuf er sie. Nämlich Adam und Eva. Einer als Mann und einer als Frau. Aber das ist die Argumentation, die heute gebracht wird und die auch in den Schulen gebracht wird. Ich weiß das von Kindern, von E-Mails, die ich schon mal bekomme, die mit solchen Stellen kommen und fragen, ja, mein Lehrer hat gesagt, da steht ja und, als ein Beispiel. Aber die Bibel ist sehr klar, im Markus-Evangelium wird das Thema aufgegriffen. Die Stelle wird zitiert und Gott zeigt ganz klar, männlich und weiblich in 2 Personen und nicht in einer Person. Und Gott, der Herr, bildet den Menschen Staub vom Erdboden und haucht in seine Nase den Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Dann heißt es, und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau. Das ist eigentlich völlig eindeutig und klar, der biblische Text. Und trotzdem wird die biblische Botschaft verdreht. Also Gottes ursprünglicher Plan steht fest, Mann und Frau hat er sie geschaffen. Und ich kenne nicht eine einzige Stelle, die dem widerspricht. Man denke nur in den weiteren Kapiteln, seid fruchtbar und mehret euch, sagt Gott. Und dann heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Da ist schon völlig klar, dass Gott jede gleichgeschlechtliche Ehe ablehnt. Und dass Gott hier von Mann und Frau spricht und nicht von solchen, die nicht genau wissen, was sie sind oder die jedes Jahr was anderes sind. Sondern er spricht hier ganz klar von diesen beiden Schöpfungsgruppen, die Gott gemacht hat, männlich und weiblich. Und sie werden ein Fleisch sein. Das heißt Sexualität, ich sag mal die Zweigeschlechtlichkeit und die eine Ehe besaßen schon vor dem Sündenfall einen festen Platz. Sie entsprachen dem Willen Gottes. Und das ist das Beste für den Menschen. Guck dir Abraham an, der Sarah keine Kinder zeugen konnte, oder Sarah bekam keine Kinder. Und der Name Hagar, seine Magd. Und er machte damit etwas, was völlig gegen die Gedanken Gottes war, auch wenn es damals normal gewesen ist. Und die Folge kennen wir alle, der Nachkomme ist Ismael. Und es steht außer Frage, dass er der Vorfahre der arabischen Welt ist. Das heißt, die Probleme, die wir heute im Nahen Osten haben, fußen unter anderem, nicht nur, aber auch auf die Sünde, die Abraham damals begangen hatte. Gott vergibt Sünden, wenn man sie bekennt. Aber es heißt ja nicht, dass Gott alle Folgen von Sünde wegnimmt. Manchmal trägt man sie sein Leben lang. Manchmal tragen sie sogar noch die Nachkommen. Wenn jemand Drogen nimmt und er bekommt in der Zeit Kinder, sind die Kinder in der Regel auch drogenabhängig. Das heißt, sogar die Kinder leiden dann noch unter den Sünden, die die Eltern begangen haben. Und manchmal durchzieht es sich durch die ganze Menschheit, wie hier bei Abraham und Sarah und Hagar. Oder man denke an die Polygamie der Könige David und Salomo. Das war Gott so etwas Schreckliches, dass er über diese Sache noch schreiben musste im Buch Nehemia, lange, lange Zeit, nachdem Salomo längst gestorben war. Da ist es im letzten Kapitel in Nehemia 13, da sagt er in Vers 26, hat nicht Salomo, der König von Israel, ich sag mal, wegen dieser vielen Frauen gesündigt? Und seinesgleichen ist unter den Nationen kein König gewesen. Und er war geliebt von seinem Gott. Und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Doch ihn veranlassten die fremden Frauen zu sündigen. Also viele hundert Jahre nach seinem Tod greift Gott das noch einmal im Buch Nehemia auf und zeigt im Endeffekt, was die Folgen davon sind, wenn man von dem Normalen abweicht, was Gott in seinem Wort geschrieben hat. Das ist schon, denke, eine ernste Seite hier in dem Wort Gottes. Und damit sind die Aussagen der Bibel völlig klar. 5. Mose 22, Vers 5. Es soll nicht Mannszeug auf einer Frau sein, ein Mann soll nicht das Gewand einer Frau anziehen. Ich will jetzt gar nicht über die verschiedenen Kulturen der unterschiedlichen Völker reden, dass man sicherlich verschiedene Ansichten hat über das, was Mannzeug und das, was Frauen Anziehsachen sind. Aber ein Kennzeichen von Gender ist das sogenannte Crossdressing, dass man ganz bewusst die Kleider des anderen Geschlechts anzieht. Und ich kenne Kindergärten in Wuppertal, wo man die Kinder im Endeffekt gezwungen hat, die Jungen in Mädchenkleidung zu kommen, auch wenn sie nicht wollten. Und damit das noch ein bisschen echter aussah, mussten sie auch noch Tischtennisbälle mitbringen. Mehr will ich gar nicht dazu sagen. Aber man sieht doch, wie unnormal das ist. Man zwingt die Kinder dazu. Und die Eltern haben nur eine einzige Chance, indem sie ihre Kinder zu Hause lassen an dem Tag. Das ist die Situation, die wir haben. Das Neue Testament bestätigt genau das Gleiche. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. Es gibt also auch im Neuen Testament den Unterschied zwischen Mann und Frau. Man kann also nicht sagen, das ist nur das Kennzeichen des Alten Testaments. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen. Also auch im Neuen Testament hat diese Unterscheidung nicht aufgehört. Niemand kann also sagen, das ist der Zeitgeist des Alten Testamentes. Im Neuen ist alles aufgehoben. Das Neue Testament spricht genauso von den zwei Geschlechtern Mann und Frau, wie es auch das Alte Testament tut. Es gibt von dieser Sicht her keinen Unterschied, egal welchen Bereich der Bibel wir aufschlagen. Das Wort Gottes ist völlig eindeutig und klar. Und man muss massiv Gewalt anwenden, um das zu verändern. Und das macht natürlich die moderne Theologie. Die macht das völlig einfach. Die Lebenswelt der biblischen Autoren ist nicht die unsere. Auf viele Fragen unserer Zeit finden wir deshalb keine 1:1 übertragenen Antworten in der Bibel. Wir müssen uns der Frage also auf einer anderen Art nähern, als aus biblischen Texten einen feststehenden Gesetzeskatalog abzuleiten. Die Bibel ist frohe Botschaft von der befreienden Gnade Gottes und keine Vorlage für moralische Do's and Don'ts, anhand derer wir Menschen aus unserer Gemeinschaft aussondern. Und dann kommt die Stelle, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Der Arbeitskreis Quickt, wenn man es ausspricht, besteht aus evangelischen Theologinnen und Laien und entwickelt Rituale für Transmenschen im Gottesdienst. Also man sieht, wo es hingeht, da ist nicht Mann und noch Frau. Da wird diese Stelle genommen und wird einfach, ich sag mal, die Bedeutung total abgeändert und damit Gender zu erklären. Was sagst du, wenn deine Kinder damit nach Hause kommen? Aus dem Religionsunterricht. Kannst ja nicht alles abwählen, kannst sie zwar in Ethik reinschieben, da wird es aber genauso gemacht. Also irgendwann muss man doch Rede und Antwort stehen, auch als Elternteil. Und darum kann man nicht sagen, das betrifft nur unsere Kinder. Das betrifft uns im Endeffekt als Eltern ganz genauso oder vielleicht sogar als Großeltern. Da ist nicht Jude noch Grieche, diese Stelle aus Galater 3, Vers 28. Hier wird natürlich nicht der biologische Unterschied aufgehoben. Hier wird auch nicht die soziale Stellung aufgehoben, was man sehr leicht zeigen kann, denn der Jude war immer noch Jude und der Grieche war immer noch Grieche, was seine natürliche Abstammung anbetrifft. Der Grieche hat doch nicht aufgehört, Grieche zu sein, der kriegt doch nicht einen neuen Pass, wo drauf steht Christ. Vielleicht sitzt hier jemand, der Christ geworden ist und hat einen neuen Pass bekommen. Dann steht ja nicht mehr drin Deutschland, sondern was weiß ich, Fremdling oder wie auch immer. Man behält doch seinen Pass. Man behält doch die soziale Abstammung, die man hat, die völkerartige Abstammung, aus welchem Land man ist. Und so bleibt Jude Jude und Grieche bleibt Grieche. Aber sie sind eins in Christo, was die Stellung anbetrifft. Und so ist doch klar, dass mit dem Ausdruck, da ist nicht Mann und Frau, dass damit nicht das biologische Geschlecht aufgehoben wird. Aber was ihre Stellung anbetrifft, sind sie eins in Christus. Also die Bibel ist so eindeutig. Es gibt nicht einen einzigen Vers, der Gender im Endeffekt bestätigt. Man muss schon massiv Gewalt anlegen oder Texte anders übersetzen. Man macht das gerne, um noch ein Beispiel zu bringen. Man kennt dann noch ein Argument, was man gerne anführt. Das ist aus 1. Mose 2, wo nämlich dann die Seite mit der Rippe ist, Vers 21. Und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, also auf Adam fallen, und er entschlief. Und jetzt kann man das Wort Rippe auch mit Seite übersetzen. Und er nahm eine Seite von ihm und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus dieser Seite, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau. Das heißt, Gott nahm im Endeffekt Adam die weibliche Seite weg und machte daraus jetzt eine Frau. Und das ist der Beweis, dass Adam zweigeschlechtlich gewesen ist. Und das wird dann damit begründet, dass das Wort eben auch Seite heißt. Ja, das hebräische Wort heißt tatsächlich Seite auch, aber es heißt auch Rippe. Und der Kontext macht eigentlich klar, worum es geht. Und Gott hat ja nicht Adam die ganze rechte Seite weggenommen, was weiß ich, und daraus eine Frau gemacht. Der Text macht ja nur Sinn, wenn er ihm eine Rippe weggenommen hat und daraus die Frau geformt hat. Es ist überhaupt kein Hinweis für im Endeffekt die Gender-Theorie. Aber so geht im Endeffekt der, ich sag mal, ungläubige Theologe mit dem Wort Gottes um. Vielleicht noch kurz ein Beispiel. Man denke nur an das Wort Jungfrau, das mittlerweile in einigen Bibeln mit junge Frau übersetzt worden ist. Das macht ja viel Sinn in Jesaja 7. Ja, wenn Gott zu Ahab den Propheten schickt und sagt, fordere ein Zeichen. Und dann wird er plötzlich ganz fromm und sagt, nee, ich kann kein Zeichen fordern, ich kann ja nicht Gott versuchen. So, und dann gibt Gott ihm selbst das Zeichen und sagt, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein. Was wäre das für ein gewaltiges Zeichen, wenn es dort heißen würde, und die junge Frau wird schwanger sein. Damals war doch nicht das Altersheim in der Antike schwanger. Es war doch immer das Kennzeichen von jungen Frauen, dass sie schwanger wurden und Kinder bekamen, und nicht von 80-Jährigen. Wäre doch gar kein Zeichen gewesen. Das macht doch klar, was die Bedeutung hier ist. Junge Frau, das ist das Einzige, was Sinn macht. Aber so geht man heute mit dem Wort Gottes um. Und dadurch kommen dann diese ganzen falschen Lehren, die da sind. Es ist hier völlig klar. Wir müssen also wissen, was die Bibel über die Geschlechter lehrt. Ich glaube, ich habe das deutlich genug gezeigt. Wir müssen das Wort Gottes kennen. Das ist einer der entscheidenden Punkte, wie wir diesen Angriffen wehren können. Ja, wir können nicht jede falsche Lehre kennen. Und wir müssen auch nicht jede falsche Gender-Theorie kennen. Wir müssen das Wort Gottes kennen. Und dann können wir unseren Kindern zeigen, was die Wahrheit ist. Und dann haben wir auch ein mächtiges Instrument, um im Endeffekt diesem Zeitgeist zu widerstehen. Das Zweite ist, wir müssen deutlich machen, dass wir Transgender-Menschen auch akzeptieren. Wir müssen gut unterscheiden zwischen Sünden, die getan werden, und zwischen dem Sünder, der die Sünden tut. Das ist ein riesiger Unterschied. Warum? Die ungläubigen Menschen, sie sehen sich nicht als Geschöpfe Gottes. Und weil sie sich nicht als Geschöpfe Gottes sehen, sind sie davon überzeugt, dass sie durch Evolution entstanden sind. Eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Irgendwo muss das Leben und der Mensch ja herkommen. Und deswegen sehen sie keine Notwendigkeit, der Bibel zu gehorchen. Und deswegen können wir ihnen das in erster Linie zunächst einmal gar nicht vorwerfen, dass sie der Bibel nicht gehorchen, denn sie gehen ja davon aus, dass sie Zufallsprodukte sind. Das Ganze führt natürlich dazu, dass sie ohne Gott leben. Und sie tun, was sie wollen. Und sie benutzen ihren Körper, wie sie wollen. Und in ihrer Vorstellung können sie jede Beziehung eingehen, ob gleichgeschlechtlich, vielgeschlechtlich oder was weiß ich. Das entspricht im Endeffekt dem, wovon sie ausgehen. Das heißt nicht, dass wir ihr Verhalten gutheißen müssen oder dürfen. Wir können ihnen klar sagen, was die Bibel, das Wort Gottes, sagt. Aber trotzdem müssen wir ihnen zeigen, dass wir sie als Menschen akzeptieren und dass wir ihnen bereit sind zu helfen und ihnen die gute Botschaft bringen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, dass einige von ihnen wirklich genetisch krank sind. Und da können sie nicht zu. Und wenn das tatsächlich auch phänotypisch bemerkbar wird, dann leiden sie sehr darunter. Es ist vielleicht nur eine verschwindend geringe Zahl, aber diese Zahl und diese Menschen gibt es. Wir dürfen sie nicht alle in einen Topf werfen. Wir müssen weise sein, wie wir mit diesen Menschen umgehen. Denn wir sind aufgerufen, auch diejenigen zu lieben, die Gottes Wahrheit und Gottes Pläne ablehnen. Das heißt nicht, dass wir mit ihnen was gemeinsam machen müssen. Noch einmal, das heißt nicht, dass wir ihre Handlungen gutheißen müssen. Aber wir müssen sie in der Form lieben, dass wir ihnen die Botschaft des Wortes Gottes bringen. Eine Botschaft, die sie vielleicht gar nicht kennen, weil sie gar keine Beziehung zu diesem Buch haben. Das Dritte ist, wir müssen ein Zeugnis für die biblische Wahrheit sein. Und das ist vielleicht sehr, sehr schwer. Wie können wir das tun? 2. Petrus 3 ist sehr interessant. Da geht es nämlich um die Spötter. Und die Spötter sind keine dummen Menschen, das sind im Endeffekt Naturwissenschaftler. Die haben die Natur beobachtet und die stellen fest, dass jeden Tag die gleichen Naturgesetze gelten. Wie kann es dann sein, dass die Bibel von einem zweiten Kommen des Herrn Jesus redet? Denn dabei müssten ja Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. Wie kann sonst der Sohn Gottes auf die Erde kommen? Aber sie sagen, all unsere Forschung bestätigt das nicht. Sie bestätigt das, was im Prediger 1 steht. Jeden Tag passiert das Gleiche, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter und so weiter und so fort. Die haben also nachgedacht, die haben geforscht. Und jetzt sagt Petrus, diskutiert nicht mit ihnen, das bringt sowieso nichts. Sicherlich kann man ihnen mal ein paar gute Argumente bringen. Aber dann sagt Petrus, erinnert euch. Ich sage es mal mit eigenen Worten, an dem, was im Alten Testament steht und an dem, was im Neuen Testament steht. Und dann bringt ihnen das Wort Gottes. und verkündigt ihnen auf der einen Seite die Gnade und dass Gott ein Richter ist. Ja, nur etwas von dem lieben Gott zu erzählen, das bringt natürlich keinen Menschen zur Umkehr. Man muss ihnen auch sagen, dass Gott ein Richter ist und dass er auch Menschen, die sündigt, richtet. Und dass die Gefahr besteht, wenn sie nicht umkehren, nein, nicht die Gefahr, sondern dass es sicher ist, wenn sie nicht umkehren, dass sie ewig verloren gehen. Das ist das, was 1. Petrus 3 uns zeigt. Da haben wir Beispiele von solchen, die in so schwierigen Zeiten lebten. Esther und Nehemia, die arbeiteten nicht nur in heidnischer Umgebung und mussten dort lernen, sondern sie mussten auch die Situation akzeptieren. Sie mussten sogar akzeptieren, dass man ihnen neuen Namen gab, wie auch den drei Freunden von Daniel. Sie konnten nichts dagegen tun. Und trotzdem waren sie in dieser Situation ein Zeugnis für Gott. Oder noch ergreifender finde ich das Beispiel von Abraham in 1. Mose 12 und 13, von dem es einmal heißt, als er das Land durchzog, heißt es da plötzlich, und die Kanaaniter waren damals im Land. Und das ist wie ein Bruch, wenn man diesen Text liest. Und in Kapitel 13 heißt es dann noch einmal, und die Kanaaniter und die Perisiter waren damals im Land. Und man könnte sich die Frage stellen, warum wird das hier erwähnt? Das wird hier deswegen erwähnt, um zu zeigen, was Abraham für ein Zeugnis gewesen ist. Denn wir lesen anschließend, als Abraham eine Begräbnisstätte für seine Frau benötigt, dass diese Völker ihm sagen, du bist ein Fürst Gottes unter uns gewesen. Das heißt, Abraham lebte auch in einer solchen Welt der Sünde, in der wir leben. Man denke nur an den Kampf der vier gegen die fünf Könige. Aber er war ein Zeugnis in dieser Welt und das, was ihn interessierte, das war das Wort Gottes. Und trotz aller Schwierigkeiten, die er gab, lebte er das Wort Gottes aus. Und er kriegt dieses großartige Zeugnis von den Menschen ohne Gott. Und man denke nur an Lot. Er hat sich der Welt angepasst. Und als er den Menschen das Evangelium verkündigen wollte, dann war er in ihren Augen wie jemand, der Scherz treibt. Wie jemand, der einen Witz macht. Man denkt vielleicht manchmal, soll man sich überhaupt so für die Sache Gottes einsetzen? Dieses Beispiel hier bei Abraham und bei Lot, das zeigt uns im Endeffekt, dass es sich lohnt, dass die Menschen dieser Welt das sehen, dass sie es vielleicht sogar von uns erwarten und dass wir ihnen in dieser Art ein Zeugnis sein können. Das ist das, was wir tun können und was wir tun müssen. Dass wir dadurch die Menschen gewinnen, auch wenn der Weg vielleicht nicht einfach ist. Also zum Schluss, es ist klar, gibt es mehr als zwei Geschlechter? Und die Antwort ist vollkommen nein. Denn die biologisch-medizinischen Erkenntnisse sprechen total dagegen. Aber der Zeitgeist auf der Grundlage von postmodernen Denkweisen, der geht davon aus, dass es eine Vielgeschlechtlichkeit gibt, was völlig im Widerspruch zu jeder anderen Erkenntnis steht. Tatsächlich gibt es solche genetischen Störungen einer gefallenen Welt. Und noch einmal, das sind ganz arme, kranke Menschen, mit denen wir sehr viel Mitleid haben müssen. Und sie können nichts dazu. Das ist nicht eine Krankheit, die sie bekommen haben, weil sie ungesund gelebt haben, vielleicht durch Alkohol oder durch Nikotinmengen im Überfluss. Es sind genetische Krankheiten, wo sie gar nicht zu können. Was im Endeffekt die Folge davon ist, dass Adam damals in Sünde gefallen ist. Und wenn das nicht geschehen wäre, hätten wir diese Krankheiten überhaupt nicht. Und sie stehen wirklich vor echten Schwierigkeiten. Aber diese wenigen Fälle, die werden benutzt, um im Endeffekt die freiwillige Entscheidung in Bezug auf das Geschlecht zu bekräftigen. Und wir haben vorhin gesehen, wie wenige Menschen es in der Wirklichkeit sind. Und trotzdem gibt es eine große Masse, die dafür Partei ergreift und die uns im Endeffekt zwingen möchte, dass wir all diese Dinge annehmen. Und dass wir am besten diesen Zeitgeist auch noch praktizieren. Der Weg ist nicht einfach in dieser Welt. Und die Angriffe sind groß. Und ich habe zum Schluss noch zwei kurze Bilder, die uns einen kleinen Einblick davon geben, wie die Situation heutzutage ist. Was wir sehen, Das sind die Punkte, die oben in diesen Luftballons dargestellt werden. Dass der Teufel versucht, die Familie anzugreifen. Das Thema Abtreibung, das Thema Gender, das Thema Pornografie im Internet, wo der Teufel immer wieder versucht, Gläubige zu Fall zu bekommen. Die Frage, gibt es Gott wirklich? Und dass er versucht, die Ehen zu zerstören. Und wir sehen diese Einzelangriffe und wir merken gar nicht, dass er in Wirklichkeit versucht, uns das Fundament, auf dem wir stehen, kaputt zu schießen. Indem er immer mehr dafür sorgt, dass die Bibel, das Wort Gottes, in Frage gestellt wird. Und das ist unser Fundament. Wir sehen oft diese Einzelpunkte und versuchen, irgendwas dagegen zu unternehmen. Wir merken gar nicht, dass der Angriff ganz woanders geschieht. Indem man die Schöpfung in Frage stellt, indem man das Werk am Kreuz von Golgatha in Frage stellt, indem man jedes Wunder in Frage stellt, auch die Auferstehung aus den Toten und so weiter und so fort. Wir müssen aufpassen, dass man das Fundament nicht zerstört. Deswegen habe ich die Eingangsfrage gelesen. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Sind wir noch bereit, für die Wahrheit, für das Wort Gottes an sich einzustehen? Haben wir noch den Mut zu sagen, die Bibel ist die Wahrheit, ohne dass wir auf diese Einzelpunkte zu sprechen kommen? Merken wir im Endeffekt, dass die Angriffe des Teufels viel, viel weiter gehen als nur in diesen Einzelpunkten, sondern möchte uns das ganze Fundament wegnehmen, das wir im Endeffekt besitzen. Und darum ist es so notwendig, dass wir im Endeffekt das Fundament reparieren. Darum habe ich noch eine zweite Stelle aus Jesaja 58, Vers 12. Ich kann sie auch von da oben ablesen. Und die Deinen werden die uralten Trümmer aufbauen. Die Grundmauern vergangener Geschlechter wirst du aufrichten. Das heißt, dass wir wirklich an dem Fundament arbeiten und davon überzeugt sind, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und dass wir für dieses Fundament einstehen. Und wenn wir dieses Fundament reparieren, wenn wir dieses Fundament kitten und uns dessen völlig bewusst sind, was die Bibel ist, nämlich dass sie das Wort Gottes ist und nicht nur das Wort Gottes enthält, dann nehmen wir eigentlich dem Teufel seine mächtigste Waffe weg, nämlich das, was er uns kaputt machen möchte. Und das ist der entscheidende Punkt. Ja, wir können gegen all diese Einzelpunkte versuchen, vorzugehen. Und wir merken einfach nicht, dass es der Teufel auf was ganz anderes abzielt. Und darum ist es so wichtig, dass wir feststehen in dem Wort Gottes. Dass die Bibel wirklich die Grundlage für unser Leben ist. Dass wir felsenfest davon überzeugt sind, dass es sich hier wirklich um das Wort Gottes handelt. Dass wir felsenfest von der Wahrheit dieses Buches überzeugt sind. Das ist im Endeffekt die stärkste Waffe und die größte Kraftquelle, die wir haben. Und wenn wir die benutzen, wirklich die Bibel, das Wort Gottes, dann können wir das Fundament stärken, auf dem wir stehen. Und dann können wir auch die ganzen Einzelpunkte, wo der Teufel versucht, uns zu attackieren in unserem Leben, da können wir versuchen, zu widerstehen und können damit unseren Kindern auch helfen und können ihnen damit eine Stärke und eine Stütze sein.